Flugblätter sind 20 Jahre in Berlin in diesem Jahr und wir haben gedacht, das feiern wir. Das nebenbei auch, wenn man die Leserzahlen sich ansieht, das erfolgreichste deutsche politische Monatsmagazin ist. Und dafür schon mal herzlichen Glückwunsch.
Ist diese Demokratie jetzt nicht eine Schönwetterdemokratie? Ist sie davon abhängig, dass Wohlstand und Sicherheit herrschen? Oder gerät diese Demokratie jetzt in ein ganz anderes Fahrwasser mit dem Druck von außen, mit der kriegerischen Situation und einem Druck von innen? Ich glaube, das lässt uns diesen Geburtstag weit, weit kritischer und weniger selbstzufrieden begehen als in früheren Jahren.
Wenn jetzt nach so einer doch sehr spektakulären Recherche von Korrektiv da eine Menge Leute auf einmal aufgewacht sind, dann finde ich das sehr gut. Aber ich fühle mich da nicht verpflichtet, vorne dran wegzumarschieren, weil wir sagen das seit Jahren.
Das, was jetzt in Haiti passiert, ist nicht ein Problem der Haitianer, sondern das ist eine Niederlage des Westens wie in Afghanistan.
Blätter-Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe des Blätter-Podcast. Mein Name ist Karin Gothe und ich freue mich, dass diesmal Annebrit Arps und Albrecht von Lucke aus der Blätter-Redaktion im Podcast dabei sind. Hallo Annebrit, hallo Albrecht.
Hallo
ja.
Karin.
Ja, hallo Karin, herzlich willkommen auch von mir.
Albrecht, Annebrit und ich, wir werden euch gleich unsere persönlichen Highlights aus dem Mai-Heft vorstellen. Und dann gibt es wie immer noch drei Interviews mit einem Autor und zwei Autorinnen aus dem aktuellen Heft. Mit Albrecht von Lucke spreche ich gleich über seinen Leitartikel Demokratie im Ernstfall, 75 Jahre Bundesrepublik, 25 Jahre Berlin. Wir sprechen darüber, wie sich geopolitische Veränderungen auch auf unsere Auffassung des Grundgesetzes ausgewirkt haben. Dann spreche ich mit der Journalistin Sheila Maisorka über ihren Text Rechtsextremismus, wir haben euch gewarnt, in dem sie beschreibt, wie es Menschen mit Migrationshinter- und Vordergrund in diesen Tagen geht, da die AfD immer hoffähiger wird. Und schließlich hört ihr Katja Maurer von der Hilfsorganisation Medico International über die Situation in Haiti, dem Staat in der Karibik, der gerade vor den Augen der Welt im Chaos und in Gewalt versinkt. Sie erklärt, warum wir aus der Kolonialgeschichte lernen müssen, um Haiti zu helfen. Ja, und eine Sache wollten wir euch noch erzählen, bevor wir zu unseren persönlichen Lesetipps kommen. Viele von euch Hörerinnen und Hörern haben es ja mitbekommen. Viele waren, glaube ich, auch da. Die Blätter, die eigentlich bald 70 Jahre alt sind, haben nämlich am 20. April ihren 20. Geburtstag, also den 20. Geburtstag ihres Umzugs nach Berlin gefeiert. Sie sind übrigens seitdem auch mächtig in der Auflage gewachsen. Annebrit, wie war die Party?
Ja, das war ein grandioser Abend. Das war ein rauschendes Fest. Wir hatten ein volles Haus in einer tollen Location, dem Festsaal Kreuzberg. Mit ungefähr 400 Gästen. Darunter waren viele ehemalige Mitstreiter, PraktikantInnen, AutorInnen, Leserinnen und Leser und nicht zu vergessen unser Herausgeberkreis. Also es war einfach eine tolle Stimmung. Wir haben viele spannende Gespräche geführt, haben ein großes Zusammenkommen gefeiert einfach. Ja, also vielen Dank an alle, die da waren für den tollen Abend.
Es gab auch eine Podiumsdiskussion. Albrecht, ja, wer war da? Wahr. Worum ging es da?
Ja, das war ein bisschen der inhaltliche Höhepunkt der ganzen Angelegenheit. Annette Dittert hat die ganze Veranstaltung moderiert, auch unsere Vorstellung. Wir wurden also ein Stück weit auch mal den Menschen, die uns so nahe stehen, Annebrit hat es gesagt, vor allem den Leserinnen und Lesern auch vorgestellt. Und anschließend hat Annette Dittert eine Podiumsdiskussion, die den ganz großen Bogen spannte, also die autokratische Gefahr dieses Jahres. Von der Ukraine ausgehend bis zur Innenpolitik, zur AfD und dem rechtspopulistischen Ruck in Europa, den hat sie moderiert und mit den drei Teilnehmern. Anna Jekareva, eine russische Autorin, die für die WOZ in der Schweiz lebt und schreibt. Und dann Jürgen Trittin, der ehemalige Grünen-Politiker, muss sagen ehemalig, weil er jetzt quasi seinen Austritt aus der Partei nicht, aber aus der Fraktion genommen hat, also Mandat. Mit 70 Jahren abgegeben hat und als Dritter war es Robert Miesig, der Österreicher. Das war eine hochspannende Debatte und wir hören vielleicht mal rein. Wir hören ein paar Töne, die das, glaube ich, ganz gut wiedergeben.
Ich glaube, ein Teil dieser Bewegung muss man so bezeichnen, wie sie sind. Es sind faschistische Bewegungen und es sind faschistische Parteien, die dort kandidieren und deren Ziel ist es unzweifelhaft, die demokratischen Institutionen auch des gemeinsamen Europas ein Stück weit zu zerstören. Und dann sehe ich mit großer Sorge vor dem Hintergrund der Existenzkrise, die die konservativen Parteien in Europa haben. Die faschistischen Kräfte sind dabei, diese konservativen klassischen Parteien wie die alte ÖVP oder die CDU, die ist noch relativ intakt, aber gucken Sie sich andere christdemokratische und konservative Parteien an, diese zu zerstören und aus dieser Verzweiflung heraus Brücken zu bauen zu den Faschisten von der Frau Meloni und zu allen anderen. Und damit wird eine historische Lehre, die wir in Deutschland, glaube ich, zumindest bisher auf dem Papier und in der Wirklichkeit weitgehend gehalten haben, nämlich Antidemokraten nicht Macht zu übertragen, weil sie dann die Demokratie zerstören, wird damit Füßen getreten.
Wir schauen doch immer auf die Stimmenzuwächse dieser Rechtspopulisten und Rechtsextremen, die da mal bei 23, dort bei 26 und dort bei 28% liegen und manchmal bei Umfragen bei 30. Was wir aber nicht sehen, sind natürlich die 70% anderen. Also wir sehen schon, aber nicht mit der ausreichenden Präzision, ja. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir sozusagen das Gefühl haben, ja, bei uns ist es so schwach und die anderen sind so stark. Ja, wir sind immer noch die Mehrheit und die sind die Minderheit. Ja? Und mit einer klaren politischen Botschaft und vor allem auch angesichts der Bedrohungen, wir müssen über die Bedrohungen der Demokratie durch diesen Extremismus und die Zerstörung der Diskurse reden, ja? Dann werden wir diese Radikalinski auch wieder runterbringen. Ja? Sie werden nicht durchkommen.
Also in der Schweiz sind ja die Rechtspopulisten seit 30 Jahren die wählerinnenstärkste Partei mit 30% und haben gerade bei den letzten Wahlen letztes Jahr wieder relativ stark zugelegt. Und ich glaube, eine Erfahrung, die gemacht wurde in diesen letzten 30 Jahren, wo der Diskurs immer weiter nach rechts verschoben wurde, war auch, dass man quasi die Politik auf das eigene Feld zurückholen muss. Also gerade Andy Babler ist gefallen als Stichwort. Die Schweizer Sozialdemokratie ist auch ein gutes Beispiel, wie man eine linke Sozialdemokratie bleiben kann und trotzdem gewinnen, auch gegen die Rechtspopulisten. Und wenn ich mir jetzt doch eine Bemerkung zu Deutschland erlauben kann, es ist natürlich keine voraussichtige Politik, wenn man zum Beispiel als Sozialdemokratie und auch als grüne Partei dem GEAS zustimmt, den Asylrechtsverschärfungen, weil damit begibt man sich eben genau auf dieses Feld der Rechtspopulistinnen. Und am Schluss wählen die Leute dann halt die extreme Rechte und nicht die, die versuchen, es nachzumachen, indem sie sich als Abschiebekanzler gerieren.
Ja, das war wirklich eine spannende Diskussion, auch eine tolle Feier. Vielleicht gibt es ja die nächste Feier schon in 3 Jahren, wenn die Blätter dann 70 werden, Anne-Britt.
Ja, die Feier hat uns natürlich total motiviert, in 2 bis 3 Jahren gleich die nächste Feier zu planen, wenn wir 70 Jahre werden. Also dass wir hoffen, das klappt, wenn Sie uns alle treu bleiben, dann freuen wir uns jetzt schon auf die nächste Feier.
Und noch viele andere Leserinnen und Leser, wenn es irgend möglich ist, gewinnen, umso rauschender das nächste Fest.
So, genau. Aber jetzt kommen wir wirklich zu den Tipps. Wir wollten euch ja unsere persönlichen Leseempfehlungen noch vorstellen für das Maiheft.
Also ich habe eine Leseempfehlung mitgebracht und zwar den Text von der Historikerin Nathalie Weiß. Der nächste Redner ist eine Dame, wie sich Frauen ihren Platz im Bundestag erkämpften. Nathalie Weiß erinnert in ihm an die Frauen im ersten Deutschen Bundestag. Das waren 38, das entspricht 9%. Und sie beschreibt, wie sich diese Frauen als Pionierinnen über Parteigrenzen hinweg in dieser sehr männlich geprägten patriarchalen Welt behaupten mussten und sich dort für Gleichberechtigung und Frauenrechte einsetzten. Und der Text enthält einfach viele spannende historische Fakten. Zum Beispiel erinnert er daran, dass der Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt erst durch eine Frau ins Grundgesetz hineinverhandelt werden musste, gegen große Widerstände vor allem von männlicher Seite. Und zum anderen ist der Text aber auch hochaktuell, wenn man bedenkt, dass der heutige Bundestag mit einem Frauenanteil von nur 35% auch noch weit von einer Geschlechterparität entfernt ist. Oder auch wenn man an die Debatten denkt über Sexismus in der Politik der letzten Jahre, die sich ja auch quer durch alle Parteien ziehen. Also die Probleme von damals sind einfach bei weitem noch nicht beseitigt. Im Gegenteil beobachten wir ja in vielen Teilen der Welt eher einen antifeministischen Backlash. Und an dieser Stelle würde ich gerne auch noch auf einen weiteren Text in der Ausgabe hinweisen, nämlich den von Lisa Pausch. Sie beschreibt, wie sich in Argentinien der neue Präsident Javier Milei aktuell daran macht, wichtige geschlechterpolitische Errungenschaften der letzten Jahre wieder zurückzuschrauben. Das ist auch ein sehr lesenswerter Text und passt auch super zu dem von Nathalie Weiß.
Hier ist Frauenpower am Tisch, deswegen halte ich mich jetzt in dem Punkt völlig zurück und sage, meine Empfehlung ist ein Text von Alexander Gabriev, einem Soziologen, sehr klugen Kopf, ein Russe, der in seinem Text Pax Sinica, die unheilige Allianz zwischen Putin und Xi Jinping, beschreibt, warum die Hoffnung, die manche Geostrategen haben, dass man letztlich Russland und Putin und Russland und China noch auseinandertreiben, auseinanderdividieren könne, wie es Nixon mit Kissinger, dem großen Strategen, betrieben hat Anfang der 70er Jahre, dass das eine große Illusion ist. Gabriev beschreibt, er ist übrigens Chef des Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin, er beschreibt, dass mittlerweile die Verbindung zwischen Putin und Xi Jinping eine Verbindung so sehr zu Nutzen beider ist, dass beide das allergrößte Interesse an dieser Verbindung haben. China bekommt billige Rohstoffe, ist auch in der Lage, seine Produkte längst nach Russland abzusetzen, weil die Verbindung zu Europa, zu dem Westen von Russland nicht mehr existiert. Das heißt, China wird der erste große Profiteur und hat insofern ein großes Interesse an der Fortschreibung und Aufrechterhaltung des Krieges. Und Russland ist bekanntermaßen in hohem Maße von China abhängig, weil seine Rohstoffe nach China gehen. Das zeigt, hier ist eine Achse entstanden, mit der der Westen konfrontiert ist und die es auf lange Zeit wahrzunehmen gilt und die letztlich diese autokratische Herausforderung darstellt, die wir nicht zuletzt auf dem Podium bei der Feier diskutiert haben.
Ich habe auch einen Lesetipp. Der Nahe Osten lässt ja irgendwie einen nicht in Ruhe. Und also ich freue mich sehr über den Artikel von René Wildangel. Der ist ja hochaktuell, er lenkt den Blick, aber eben eingangs vor allem auf den Libanon, was ich sehr gut finde. Das ist so ein kleiner Staat, an den man kaum noch denkt. Er ist so zwischen Israel und Syrien eingequetscht, noch nicht mal 4 Millionen Einwohner. Und durch seine Geschichte und die komplizierte Struktur wird er aber in alle Konflikte des Nahen Ostens hineingezogen. Und wenn man dann noch weiß, dass fast 400.000 Palästinenser dort leben, die da staatenlos sind, ohne Rechte in Lagern, dann kann man sich immer auch vorstellen, was das bedeutet, wenn tatsächlich ein großer palästinensisch-israelischer Krieg dort ausbrechen würde. Also welche Implikationen sozusagen dieser Gesamtkonflikt hat und dieses Spiel mit dem Feuer des Iran, was das eben auch bewirken kann. Und die Libanesen haben auch nicht vergessen, dass die PLO von ihrem Land aus in einem 15 Jahre dauernden Bürgerkrieg gegen Israel kämpfte. Das ist also eine große Angst im Libanon. Deswegen finde ich es gut, dass René Wildangel darauf aufmerksam macht, aber er bettet das eben ein in das große Ganze und sagt eben, wir können uns eigentlich auch nicht mehr darauf verlassen, dass der Status quo, der in den letzten Jahrzehnten galt, dass der Iran ein bisschen zündelt, aber nicht mehr macht, dass der weiterhin gilt. Ja, Lesetipp von mir.
Sehr schön.
Danke.
Ja, einer der Schwerpunkte in diesem Heft ist das Thema 75 Jahre Bundesrepublik. Wir haben da sogar drei Artikel dazu. Einen hat Anne-Britt ja schon gerade vorgestellt von Nathalie Weiß, der nächste Redner ist eine Dame. Dann gibt es noch den Artikel von Johannes Heesch, Streichposten Adenauer Brandschmidt, wie die Bonner Republik aus der deutschen Erinnerungskultur verdrängt wird. Und der dritte Text, über den rede ich jetzt mit Albrecht von Lucke. Der Titel seines Leitkommentars heißt Demokratie im Ernstfall, 75 Jahre Bundesrepublik, 25 Jahre Berlin. Das Grundgesetz wird 75 Jahre alt dieses Jahr. In der ganzen Republik wird am 23. Mai der Geburtstag unserer Verfassung gefeiert mit Bürgerfesten, Gedenkmünzen und natürlich auch vielen Reden. Und daran wird auch erinnert, dass die schrecklichen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, die deutsche Schuld, die Teilung Deutschlands und Europas und ein unbedingter Pazifismus prägend für die Artikel des Grundgesetzes waren. Da steht also in der Präambel, dass wir als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen wollen. Heute, 75 Jahre später, ist die Welt aber eine ganz andere. Albrecht, muss dieses dem Frieden der Welt dienen, heute angesichts des Krieges in der Ukraine anders gedacht werden? Oder ist das nur eine politische Mode?
Nein, das ist weit weniger eine Mode als die neue Realität. Und das ist ja genau das, du fasst es zusammen, was ich in diesem Beitrag letztlich zum Ausdruck bringen will. Die Lage von 45 bzw. 49, dem Tag und den Tagen der Gründung der Republik, das ist das Datum mit dem Grundgesetz, mit dem man es gemeinhin assoziiert, diese Tage haben sich fundamental verändert. Wir haben eine Lage, in der eben die Teilung der Welt, die, man muss es brutal sagen, diese Welt auch ein Stück weit pazifizierte. Der Kalte Krieg, wir haben uns daran gewöhnt, von einem Kalten Krieg zu sprechen, war im Kern ein eiskalter Frieden. Die Mauer teilte die Welt, sie machte damit auch letztlich den Krieg zwischen Ost und West ein Stück weit unmöglich. Das war übrigens auch der Befund mit dem Bau der Mauer. Die Amerikaner haben ja aus gutem Grund nicht interveniert, weil sie wussten, wenn sie intervenieren würden, wäre das der Dritte Weltkrieg. Diese Lage endet 1989 und jetzt sind wir in einer völlig neuen Situation. Mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, gegen ein anderes großes Land in Europa, ist wieder etwas passiert, was man eigentlich nach 49 für unmöglich gehalten hatte und nach 89 umso mehr, weil ja eigentlich der Glaube war, nach 89, nach dem Fall der Mauer, wir würden in eine Zeit des Friedens, der Ausweitung von Demokratie und Marktwirtschaft kommen. Putin hat dem ein Ende gemacht und das ist einmal die Ausgangslage, in der ich beschreibe, dass wir auch das Denken verändern müssen. Die alte Haltung von 49, nie wieder Krieg, vor allem nie wieder Krieg von deutschem Boden, bleibt zwar richtig, aber wir haben jetzt zu gewärtigen, dass auf europäischem Boden ein anderer Staat einen revisionistischen Krieg führt, führt, nämlich Russland, und dem ist mit anderen Mitteln zu begegnen und muss mit anderen Mitteln begegnet werden, als es die Deutschen 1949 dachten.
Hat dieses Umdenken nicht schon 1999 begonnen mit dem Kosovo-Krieg?
Das ist ja, das ist richtig, das Umdenken hat enorm stattgefunden, deswegen tun sich übrigens die Grünen weit leichter, denn die haben diesen Konflikt oder diese Auseinandersetzung damals durchbuchstabiert, brutal quasi, auch als Fischer zu dem Punkt sogar einen mit roter Farbe getränkten Beutel an den Kopf kriegte, wir erinnern uns, ein Trommelfell ging dabei drauf, aber die Grünen entschieden sich zur Kriegsbeteiligung im Kosovo-Krieg. Heute ist die Lage aber noch mal eine ganz andere. Der Kosovo-Krieg war eine, ja damals noch eine Folge des Endes Jugoslawiens, des Vielvölkerstaats. Heute, und das macht das Neue aus, sind wir Teil einer neuen Systemauseinandersetzung Russlands als revisionistische Macht, an der Seite übrigens auch eines Chinas, das Vollunterstützer Russlands ist. Ich habe ja vorhin auf den Text von Gabriel hingewiesen, im selben Heft, der deutlich macht, hier steht eine neue Phalanx der Antidemokraten und diese Auseinandersetzung wird auf europäischem Boden ausgetragen. Und hier ist Deutschland in anderer Weise zu einer Haltung gezwungen. Und jetzt ist der entscheidende Punkt erreicht, an dem eben Friedensstiftung, Pazifismus nicht dadurch zu erreichen ist, dass man nie wieder Waffen in die Hand nimmt, sondern dadurch, dass man sich letztlich in Unterstützung der Ukraine an diesem Krieg, den Demokratien gegen Autokratien führen, beteiligt. Das ist die Mentalitätsauseinandersetzung, die bis heute aber in Deutschland nicht in dem Maße stattgefunden hat. Denn wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch feststellen, dass eigentlich letztlich in den Köpfen diese Umorientierung, die ja einmal Olaf Scholz als die Zeitenwende beschrieben hat, die aber letztlich nie weiter stattgefunden hat. Das Wissen darum, dass die alte Einstellung, Krieg nie wieder sein zu lassen, nichts daran ändert, dass Russland diesen Krieg wieder führt. Und dass wir also von daher ein Stück weit in den Köpfen begreifen müssen, dass es nicht um Remilitarisierung geht, sondern um die Tatsache wieder zu begreifen, wenn eine andere Macht kriegerisch agiert, dass man ihr auch etwas entgegensetzen muss, in dem Falle zur Verteidigung der Demokratie in der Ukraine.
Die Argumentationslinie geht ja auch nie wieder Krieg, ist das eine, und das andere ist eben nie wieder Auschwitz. Das heißt, man kann auch Kriege führen, um Völkermord oder Ähnliches zu verhindern.
Das war die Logik des Kosovo-Krieges, da ist das erstmalig aufgebrochen. Heute, auch da ist es völlig richtig, es ist zwar nicht Auschwitz, deswegen war diese Überwältigungsrhetorik von Joschka Fischer immer ein Stück weit auch problematisch. Aber in der Tat, es geht um die große Frage, kann man es geschehen lassen, dass ein Autokrat, der mit diktatorischen Mitteln, übrigens auch mit hohen menschenverachtenden Mitteln, den eigenen Soldaten gegenüber übrigens auch, denn Putin verheizt sie in einer absoluten menschenverachtenden Weise, kann man es zulassen, dass ein solcher Diktator letztlich andere Staaten sich untertan macht, beziehungsweise sie damit auch letztlich den demokratischen Einzugsbereich entzieht? Das ist die Grundsatzfrage.
Nun ist ja sehr auffällig, dass in Deutschland da auch die Meinungen darüber auseinandergehen. 34 Jahre nach der Wiedervereinigung, hast du nicht auch den Eindruck, dass es zu einer neuen Spaltung zwischen Ost und West führt?
Die gibt es zum Teil, aber sie gibt es in viel grundsätzlicherer Weise, weil auch im Westen erhebliche Teile, wenn ich an die alte Friedensbewegung denke, auch ihre Schwierigkeiten haben. Und das ja auch aus gutem Grund. Es war ja die Lehre der alten Bundesrepublik, um es deutlich zu sagen, dass eigentlich die Waffen schädlich sind, dass man letztlich sich nicht militarisieren wollte, dass man letztlich dagegen war, überhaupt nur mit all den Konsequenzen wieder Militär als eine zentrale Kategorie zu begreifen. Das ist ein Prozess, der auch verständlicherweise erst in den Köpfen beginnen muss, dass man einem Kriegsführer, einem Kriegstreiber in den Arm fallen muss. Das findet im Osten wie im Westen natürlich einen gewissen Widerspruch, im Osten allerdings tatsächlich mehr. Das hat den Grund in einer gewissen Nähe zu Russland nach 1945 erstaunlicherweise, denn es gibt eine doppelte Haltung. Einerseits gibt es auch eine durchaus Angst gegenüber Russland, die Erfahrung mit Russland bzw. Sowjetunion verbunden gewesen zu sein, erzeugte auch Ängste im Osten, aber es gab auch eine gewisse Identifikation, gerade in Abwehr des Westens. Und das ist natürlich ein fatales Erbe dieser alten Teilung zwischen Ost und West.
Ja, 75 Jahre, da hat sich die Welt stark verändert. Es gibt zwei andere große Themen, die du erwähnt hast, Klimawandel und Migration, die letztlich ja auch eine Neuinterpretation möglicherweise des Grundgesetzes erforderlich machen.
Absolut. Und das ist das eigentliche Zentralmoment. Ich glaube, es wäre nicht genügend, wenn man nur feststellt, der Krieg hat die Lage fundamental verändert. Das hat er in der Tat. Aber es gibt zwei andere Dimensionen, die für das Grundgesetz eine ganz neue Interpretation verlangen. Auch gerade des Grundartikels, des wichtigsten Artikels, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir erleben gegenwärtig, dass in der Globalisierung, in dem Maße, in dem letztlich die Grenzen geöffnet werden, auch letztlich, und das ist das Fatale, im Zusammenspiel von westlichen östlicher oder nördlicher, aus der nördlichen Hemisphäre, dem reichen Norden, dem ja immer noch reicheren Norden, aber zunehmend übrigens auch aus einem reicher werdenden China, eine Klimazerstörung ausgeht, die Menschen im Süden in die Flucht treibt. In dem Maße, da globale Fluchtströme entstehen, Menschen in die Flucht getrieben werden, taucht die Grundsatzfrage auf, ist dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht auch für den Norden umzudefinieren? Ist der nicht oder viel ernster zu nehmen? Müssen wir uns nicht die Frage stellen, dürfen wir weiterhin Ursachen der Weltzerstörung, um es ganz groß zu machen, in die Welt setzen, die Menschen in die Flucht treiben, und sind wir dann berechtigt, sie an den Grenzen Europas nicht zu uns kommen zu lassen? Denn wir werden mehr und mehr erleben, dass unser Konsumverhalten diese Welt zerstört und damit natürlich Verantwortung letztlich auf uns zurückfällt, die wir haben, wenn wir Menschen ein Leben in anderen Regionen der Welt unmöglich machen. Das ist eine neue Kategorie, die auch das Grundgesetz ja in eine neue Verantwortung für uns bringt. Und die zweite, du hast es angesprochen, ist die Frage natürlich der Klimazerstörung in sich. Die Klimazerstörung ist globalen Ausmaßes und sie ist eben die Ursache, zum Teil jedenfalls, und sie wird es immer mehr sein von Migration. Also hier ist der Auftrag an uns, für künftige Generationen auch, nicht nur für die Menschen außerhalb der westlichen, der europäischen Hemisphäre, sondern auch für zukünftige Generationen unser Konsummodell radikal in Frage zu stellen. Das bedeutet, hier steckt im Grundgesetz nicht nur dieses Gefühl, wir sind eine geglückte Republik, das ist etwas, was jahrelang wie eine Monstranz vor sich hergetragen wurde. Nein, ich glaube, wir haben in diesem Jahr sehr viel Veranlassung, kritisch mit der Anforderung des Grundgesetzes umzugehen.
Und auch letztlich das Grundgesetz zeitlich und räumlich anders zu denken.
Genau, das ist das, was du sagst. Das ist der Kern ein Stück weit dessen, was ich glaube, dieses Grundgesetz bedeutet. Wir erleben die Fragestellung, und das war der Tenor noch der letzten Jahrzehnte, die Vorstellung immer, die Bundesrepublik ist ein gelungenes Experiment. Wir erleben, dass sie momentan angreifbar ist in allen Fronten. Sie ist zeitlich angreifbar, weil die Generationenfrage ist aufgeworfen. Ist dieses Grundgesetz, ist die Würde des Menschen auf die nächsten Generationen gesichert? Das stellt auch das Bundesverfassungsgericht fundamental in Frage, wenn es sagt, wir müssen unser Lebensmodell fundamental ändern. Es ist räumlich in Frage gestellt, weil die Migration auch eine ist, die wir auslösen und von daher auch die Anfrage an uns stellt, können wir so weitermachen? Und es ist übrigens auch innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas eine Fragestellung, weil ja der Rechtsradikalismus auch nicht vor den Grenzen Deutschlands und Europas Halt macht. Wir erleben das auch in Deutschland, wenn wir an die Wahlen in Ostdeutschland denken, genau das aufbricht, was wir ja mitdenken müssen, nämlich die Fragestellung, ist dieses Wir in Deutschland, ist diese Zustimmung zum Grundgesetz überhaupt noch gesichert oder bricht hier nicht eine neue antidemokratische Front auf mit einer AfD, mit auch Rassisten in Europa, die letztlich auch hier diese Friedlichkeit, die wir 1949 reklamieren wollten, kein Krieg, Demokratie im Innern, die diese Friedlichkeit fundamental in Frage stellt.
Müssten wir da nicht auch tatsächlich darauf drängen, dass noch in dieser Legislatur auch ein größerer Schutz des Bundesverfassungsgerichts durchgesetzt wird? Da blockiert ja die Union gerade.
Ja, absolut. Diese Fragen sind ja alle im Raum. Und diese Wehrhaftigkeit der Demokratie nach innen, also hier auch in der Auseinandersetzung mit einer AfD, die bereit ist, in die Demokratie einzudringen und die Waffen der Demokratie gegen sie selbst zu wenden, diese Frage ist aufgeworfen. Also die Absicherung, also des Verfassungsgerichtes beispielsweise, auch anderer Gremien, ist im Raum. Und ich glaube tatsächlich, das ist die eine Seite, die innere Seite, aber auch nach außen eben die große Fragestellung, wie überlebensfähig ist die Demokratie im Äußeren? Das wird sich auch in der Frage der USA mit Trump und dergleichen zeigen. Und da taucht dann letztlich mal ganz groß gefragt die Frage auf, die eigentlich immer am Anfang dieser Demokratie und dieser Republik auch stand: Ist sie letztlich eine Schönwetterdemokratie? Ist sie davon abhängig, dass Wohlstand und Sicherheit herrschen, oder gerät diese Demokratie jetzt in ein ganz anderes Fahrwasser mit dem Druck von außen, mit der kriegerischen Situation und einem Druck von innen? Das ist die Fragestellung, die sich stellt, und ich glaube, das lässt uns diesen Geburtstag ein weit, weit kritischer und weniger selbstzufrieden begehen als in früheren Jahren.
Dankeschön, Albrecht.
Danke dir, Karin.
Sheila Maisorka ist Journalistin und Vorsitzende des Vereins Neue Deutsche Organisationen, einem postmigrantischen Netzwerk, das sich gegen Rassismus einsetzt. In ihrem Artikel im aktuellen Blätterheft kritisiert sie, dass in Deutschland zu wenig gegen den wachsenden Rechtsextremismus unternommen wird. Das Gespräch mit ihr habe ich online geführt. Hallo Sheila.
Hallo.
Ja, die Korrektivrecherchen, die Anfang des Jahres die Deportationspläne der AfD ans Licht brachten, haben, so schien es doch, vielen Menschen in Deutschland die Augen für die rechtsextreme Gefahr geöffnet. Aber sie haben auch große Ängste ausgelöst. Was war deine persönliche Reaktion darauf, beziehungsweise die Reaktion der Neuen Deutschen Organisation?
Ich denke, von uns war niemand überrascht. Erstens hat die AfD das in verschiedener Form schon immer gesagt. wer für sie deutsch ist und wer nicht deutsch ist und wer nach Deutschland gehört und wer nicht nach Deutschland gehört. Und auch von Abschiebungen und Deportationen natürlich eine andere Wortwahl war schon immer die Rede. Also neu war das nicht. Uns, und ich sage das jetzt mal so allgemein wir, uns hat das nicht überrascht. Also weder bei den neuen deutschen Organisationen noch viele migrantische Menschen, die ich kenne. Ja, weil die AfD sind, das sind Faschisten und sie reden halt so und denken so, wie Faschisten es halt tun. Und das ist nicht überraschend. Viele weiße Deutsche waren offensichtlich völlig überrascht, was eigentlich nur zeigt, dass sie bisher nicht richtig zugehört haben oder sich nicht damit beschäftigt haben, was an der rechtsextremen Ecke im Bundestag und außerhalb des Bundestags geschieht.
Aber überraschend waren ja dann doch die vielen Demonstrationen im ganzen Land, also für Demokratie, für Zusammenhalt und gegen Rechtsextremismus. Und auch wenn jetzt der Alltag wieder eingekehrt ist, hat dir das irgendwie Hoffnung gegeben?
Ja, weil das war ja die sogenannte schweigende Mitte. Also es war sehr gemischt, aber das Gros der Protestierenden kam ja wirklich aus der bürgerlichen Mitte. Und das fand ich sehr interessant, weil die haben sich bisher überhaupt noch nicht positioniert gehabt oder nicht öffentlich oder nicht laut. Und das fand ich, tatsächlich hat mir das Hoffnung gemacht. Und vor allem war das ja auch eine Message an die CDU und die FDP meines Erachtens. Nämlich, denk gar nicht darüber nach, mit der AfD zu koalieren irgendwo, weil wir finden das nicht gut. Wir, eure Wähler, finden das nicht gut.
Es gab aber auch Kritik. Man hat gefragt, warum sind so wenig Vertreter von Migrantenorganisationen dabei? Wie erklärst du dir das, dass vor allem die Mehrheitsgesellschaft auf die Demos gegangen ist?
Wir wussten das sowieso. Wir protestieren die ganze Zeit. Also das waren jetzt die Demos, wo halt die Bürgerlichen hingehen mit ihren Kinderwagen und mit ihren Rollatoren und so weiter. Ne? So, also quer durch das Altersspektrum. Die ganze Zeit nicht den Mund aufgekriegt haben. Das war jetzt deren Ding, dahin zu gehen. Und sie waren furchtbar erschreckt dadurch, was Korrektiv aufgedeckt hat, was keine migrantische Person davon erschreckt war. Also wir erschrecken uns, wenn Leute von uns ermordet werden. Das ist ein anderes Erschrecken. So. Und das wissen wir die ganze Zeit. Also wir müssen jetzt nicht dagegen protestieren, dass die Rechten die ganze Zeit hoffähig gemacht werden in Medien oder durch andere Parteien. Wir haben genug protestiert. Wir sagen es zu jeder Gelegenheit, dass sich da was zusammenbraut, dass klar gegen die AfD und gegen die gesamten rechtsextremen Organisationen vorgegangen werden muss. Wir sagen die ganze Zeit, dass die Polizei oder auch vor allem der Verfassungsschutz überhaupt nicht konsequent ist, was das angeht. Und ja, es hört keiner hin, ne? Oder nicht wirklich. Und wenn jetzt nach so einer doch sehr spektakulären und hervorragenden Recherche von Korrektiv da eine Menge Leute auf einmal aufgewacht sind, dann finde ich das sehr gut. Aber ich fühle mich da nicht verpflichtet, vorne dran wegzumarschieren, weil wir sagen das seit Jahren.
Aber Demos alleine reichen ja sowieso nicht. Das ist ja bekannt. Das ist natürlich also ein Ausdruck von Erschrecken und Empathie. Aber die aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamts, die jetzt ganz frisch rausgekommen sind, zeigen, dass die Zahl der rechtsextrem motivierten Straftaten in Deutschland im vergangenen Jahr stark angestiegen sind. In einzelnen Bundesländern wie Brandenburg sogar um 20%. Sind Polizei, du hast das gerade schon angesprochen, Justiz und Sicherheitsbehörden auf dem rechten Auge blind?
Es ist schwer, das so pauschal zu sagen, weil es gibt viele, die das gewiss nicht sind. Ja, also die sich die Mühe machen, Leute zu verfolgen und durchzugreifen, zu verurteilen und so weiter. Aber generell würde ich sagen, ist die Gefährlichkeit der Rechtsextremen sehr unterschätzt, ne? Was man daran sieht, zum Beispiel, dass immer alles als Einzelfall deklariert wird, niemals Zusammenhänge gesucht werden. Auch nicht wirklich dem nachgegangen wird, wenn Einzeltäter sich online in rechtsextremen Ideologien bewegen, solange sie nicht irgendwie einen Mitgliedsbeitrag zahlen bei einer rechtsextremen Organisation, gelten sie als nicht organisiert. Und das ist ein großer Fehler. Also ein Denkfehler einfach. Das ist ein Problem. Und da sehe ich die Sicherheitsbehörden in der Pflicht, sich da auch so ein bisschen zu aktualisieren, wie das läuft und wie Leute sich online radikalisieren. Der andere Punkt ist, dass natürlich zu Behörden wie dem Verfassungsschutz natürlich habe ich ein großes Vertrauensdefizit, um das mal vorsichtig zu sagen. Nach allem, was geschehen ist im Zusammenhang mit NSU, Maaßen, Hans-Georg Maaßen, der jetzt als rechtsextremer Verdachtsfall geführt wird von seiner eigenen Behörde, wo er vorher der Direktor war. Also absurder geht es nicht. Und ich finde, da sieht man, was an dem ganzen Laden schiefläuft.
Eine Passage in deinem Artikel finde ich besonders bitter, muss ich sagen. Du zitierst ein Opfer des Anschlags in Hanau. Wir wurden von Rechtsextremen angegriffen und haben die Polizei gerufen. Aber noch mehr Rechtsextreme sind gekommen. Wir haben uns in der Mehrheitsgesellschaft scheint so ein bisschen dran gewöhnt, dass mitunter rechtsextreme Gruppen bei Polizei oder Bundeswehr auffliegen. Aber was bedeutet das denn, wenn jemand in Deutschland, der eine andere Hautfarbe hat, sich nicht traut, die Polizei zu rufen?
Ja, also der Staat ist eigentlich dazu verpflichtet, sämtliche Bürger zu schützen. Also auch für unsere Sicherheit ist es zuständig. Und wenn man aber der Polizei nicht trauen kann, es hat halt immer wieder solche Situationen gegeben. Auch in Hanau hat sich das im Nachhinein herausgestellt, dass von den Polizisten, die in der Nacht kamen, als es Alarm gab, dass es dann ein Attentat gab und Leute erschossen wurden, von der Gruppe der Einsatzkräfte, die kamen, hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass, ich glaube, 6 von 11 oder so, also eine größere Zahl, zu diesen rechtsextremen Chatgruppen bei der hessischen Polizei gehört. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für die Angehörigen oder Überlebenden bedeutet. Ne? Dass man sagt, okay, diese Leute, die waren wahrscheinlich gar nicht in der Absicht zu kommen, uns zu helfen. Ja? Und da sehe ich erstmal den Staat in der Pflicht, wirklich dafür zu sorgen, dass die Sicherheitskräfte von diesen Leuten gereinigt werden, um mal dieses Wort zu benutzen. Also, weil jemand, der eine rechtsextreme Chatgruppe ist, da würde ich mal sagen, wenn ich mit Leuten chatte, dann chatte ich ja nicht nur. Ich kann ja auch andere Sachen mit denen machen. Ich kann mich ja auch offline mit denen treffen und wer weiß was verabreden, erstens. Und zweitens, das wird ja als Privatsache gewertet, wenn man sich in einer geschlossenen Chatgruppe austauscht, über egal was kann man sagen, was man will, Meinungsfreiheit. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es ja wichtig, dass PolizistInnen wirklich mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und das, auch wenn sie sich privat rechtsextrem äußern, ist das ja nicht mehr gegeben. Und ich denke, da muss die Polizei einfach eine Antwort finden. Da müssen die Sicherheitsbehörden, muss das Innenministerium eine Antwort drauf finden. Das kann man nicht einfach so schleifen lassen. Das bedeutet ganz konkret, also nicht nur ein Vertrauensverlust, sondern ein Verlust von realer Sicherheit für uns. Ich finde es dann noch mal extra bitter, dass es mich nicht mal überrascht.
Es ist ja aber doch so, dass ein Bodensatz, ein gewisser Prozentsatz in Deutschland tatsächlich rechtsextremes Gedankengut immer schon hatte und haben wird. Das kriegt man wahrscheinlich auch gar nicht weg. Und eine ganz aktuelle sozialwissenschaftliche Studie zeigt auch, dass die AfD vor allem bei Jugendlichen punktet. Die AfD hat hohe Umfragezahlen. Wenn, wie du forderst, zum Beispiel ein AfD-Verbot umgesetzt würde oder angestrebt würde, würde das die Partei nicht noch beliebter machen, weil sie sich als Märtyrer darstellen würden?
Sie kann sich dann als Märtyrer darstellen, solange sie will, aber sie hat keinen Zugang mehr zu Steuergeldern, sie hat keinen Zugang mehr zu sicherheitsrelevanten Informationen und so weiter. Sie haben keinen Zugang mehr zu vielen Dingen, die mit Geld zu tun haben. Sie können keine Spenden mehr bekommen. All das geht nicht mehr. Das heißt, wir bezahlen augenblicklich, auch ich bezahle mit meinen Steuergeldern auch, dass die AfD Gruppen und Organisationen, das ganze rechtsextreme Netzwerk unterstützt. Und das ginge alles nicht mehr, wenn die Partei verboten wäre. Und sie können sich nach meinetwegen, so viel sie will, irgendwie als Opfer inszenieren. Sie hat dann einfach nicht mehr die Zugänge und die Macht und das Geld und den Einfluss, den sie jetzt hat. Und das muss unbedingt angestrebt werden. Ich weiß nicht, worauf die noch warten, ganz ehrlich.
Also dein Artikel, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich auch sehr nachdenklich gemacht. Vor allem aber auch, dass du in dem Artikel konsequent immer von wir und ihr geschrieben hast. Als Angehörige der Mehrheitsgesellschaft kann ich natürlich versuchen, wie ich will, zu verstehen und mich hineinzuversetzen. Aber ich kann natürlich nicht aus meiner Haut raus. Und dieses Wir und Ihr hat bei mir so diesen Gedanken ausgelöst, sind wir schon so weit auseinander, dass wir gar nicht mehr von einem Wir sprechen können. Gerade wenn man sich bewusst macht, dass fast ein Drittel der deutschen Bevölkerung einen Migrationshintergrund hat.
Ich meine, das Wir ist natürlich in diesem Moment ein rhetorischer Zug gewesen. In dem Sinne zum Beispiel zeigt es auch, dass unabhängig jetzt von Klasse oder Geld oder was es ist, eine Gemeinsamkeit gibt und ein gemeinsames Erleben, dass das mit einer bestimmten Situation zu tun hat. Wenn es jetzt um Rechtsextreme geht, um die Gewalt, die Rechtsextreme ausüben, die üben sie nicht beliebig gegen Leute aus. Sie üben sie auch natürlich gegen auch Obdachlose aus, zum Beispiel sehr, sehr stark sogar, oder auch queere Personen. aber in der ersten Linie natürlich gegenüber migrantischen Menschen. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob man Mann oder Frau ist oder wo man lebt, dann ist man gefährdet. Und das wollte ich auch halt klar machen, weil das ist, glaube ich, vielen aus der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft wirklich einfach nicht klar, wie gefährlich das ist für uns.
Herzlichen Dank, Sheila Maisorka, für das interessante Interview.
Danke auch für die Einladung.
Haiti kommt nicht zur Ruhe. Seit Monaten herrschen Gewalt und Chaos in dem kleinen Karibikstaat. Kriminelle Banden kontrollieren die Hauptstadt Port-au-Prince. Der Regierungschef sitzt im Ausland fest und hat dort seinen Rücktritt erklärt. Katja Maurer von der Hilfsorganisation Medico International hat in den Blättern über den Staatszusammenbruch Haitis geschrieben. Hallo Katja.
Hallo.
Ja, Katja, wie sieht denn die Situation aktuell in Haiti aus?
Da hat sich nicht sehr viel verändert. Die paramilitärischen Gruppen, die man Gangs nennt, kontrollieren fast die ganze Hauptstadt. Der Flughafen in Port-au-Prince ist nach wie vor geschlossen. Man kann also eigentlich Haiti nicht verlassen. Die Seewege werden kontrolliert von außen. Es gibt einen Flughafen in Cap-Haïtien. Da kommt man aber nur mit einem Hubschrauber hin. Also alle sitzen fest. Das bedeutet auch, dass es keine Einfuhren gibt oder nur sehr wenige, was extrem gefährlich ist, weil Haiti vollkommen abhängig ist vom internationalen Import, vor allem von Erdöl. Also sie sind riesige Gefahren mit der Lage verbunden, die weit über das hinausgehen, was man jetzt sich mit Waffengewalt davor stellt.
Also Hunger.
Hunger, kein Strom. Also wie lange wir noch wissen, was in Haiti passiert, ist für mich die Frage.
Die Situation soll sich ja jetzt eventuell etwas verbessern. Es gab ja vor einer Woche hat sich dieser Übergangsrat getroffen, der auf Druck der USA und der karibischen Staatengemeinschaft CARICOM eingesetzt wurde. Und er soll den Weg zu Neuwahlen bereiten und das Ganze so ein bisschen befrieden. Aber wer sitzt da eigentlich drin in diesem Übergangsrat und hat er eigentlich überhaupt eine Chance angesichts dieses Riesenchaos?
Also der Präsidialrat, der ist schon von Bedeutung. Tatsächlich vertritt er wichtige Teile der, sagen wir mal, der haitianischen bürgerlichen Gesellschaft. Wie viel sie noch ausrichten kann, das ist dann die zweite Frage. Aber zumindest sind die 7 Personen, die eben angehören, klar nicht involviert, weder in Verbrechen der bewaffneten Gruppen noch in Korruption. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Also insofern gibt es eine gewisse Glaubwürdigkeit. Das sind alles langjährige haitianische Politiker. Das spricht dafür und dagegen, weil sie natürlich auch eine Geschichte in der haitianischen Politik haben. Aber das ist ein sehr, sehr alter Vorschlag. Den gibt es schon seit der Ermordung des bis dahin gewählten Präsidenten Jovenel Moïse, einen solchen Rat zu bilden. Und die internationalen Akteure in Haiti, die eigentlich die Situation maßgeblich bestimmen, haben bislang einen solchen Übergangsrat verhindert. Sie hatten Angst, dass das ihnen außer Kontrolle gerät. Und insofern ist es eine ganz sehr, sehr späte Anerkennung, dass man das endlich macht. Die Idee ist auch, damit einen viel langwierigeren Prozess einzuleiten, um Wahlen durchzuführen, dass man wirklich glaubwürdige Wahlen hat, also mit einer höheren Wahlbeteiligung. Das heißt, man muss Wahlinstitutionen im ganzen Land schaffen.
Aber bevor jetzt Wahlen organisiert werden können, dann müsste doch erstmal die öffentliche Ordnung wiederhergestellt werden. Wäre das nicht eine Aufgabe für die Vereinten Nationen wieder mal?
Also erstens glaube ich, dass das ein falsches Paradigma ist, denn das ist das Paradigma, was man in Haiti wirklich seit 2004, wenn nicht seit 1994 anwendet, Sicherheit zuerst. Ja? Also wir machen irgendeine militärisch-polizeiliche Lösung und dann haben wir sozusagen die Voraussetzung, um überhaupt was zu machen. Das Ergebnis ist völlige Zerstörung von jeder politischen und sozialen Infrastruktur. Also dieser Weg ist gescheitert. Wir hatten vorher in Haiti die Minustermission, das war direkt von der UNO. Aber UNO heißt in dem Fall eigentlich unter Kontrolle der USA. Also man muss da wirklich vorsichtig sein, weil die UNO ist hier eben die Verwalterin des Hinterhofes der USA. Also da geht nichts ohne Zustimmung der USA für die internationalen Kräfte. Das waren alles Lateinamerikaner, die hatten eine gute Geschichte in ihren jeweiligen Diktaturen und haben sich auch relativ schlecht aufgeführt in dieser UN-Mission. Also auch das ist gescheitert. Damals hatten wir 2 Gangs mit viel mehr Geld, viel erfahrenen Militärs, die gegen diese Gangs vorgehen sollten. Heute haben wir 200 Gangs. Und auch da war es ein Zusammenspiel aus von außen kommenden Militärs und von außen kommenden NGOs, die sozusagen versucht haben, dann in diesen Abendvierteln irgendeine Befriedungsstrategie zu machen und Waffen abgeben zu erzwingen. Ergebnis ist, alles ist noch viel schlimmer. Also das heißt, wir müssen das alles revidieren, was da die letzten 20 bis 30 Jahre an Peacekeeping-Missions fantasiert wurden, die letztlich vollkommen über die lokalen Verhältnisse, über die lokalen politischen Kräfte hinweggegangen sind.
Also letztlich ist das auch eine Fortsetzung der kolonialen Politik über die Jahrhunderte. Vor 220 Jahren hat ja Haiti noch Geschichte geschrieben, als es sich von der französischen Kolonialmacht befreit hat. Als erster unabhängiger Staat in Lateinamerika gegründet von Sklaven. Warum ist denn daraus nie eine Erfolgsgeschichte geworden?
Das hat sicherlich viele Gründe, aber einer der wichtigsten Gründe ist der, dass die Haitianer die Unabhängigkeit von Frankreich erlangt hatten, indem sie sich darauf eingelassen haben, Entschädigung für die Siedler zu zahlen, die sie nur per Kredit zahlen konnten. Und es war nicht nur eine Entschädigung sozusagen auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Zukunft hin, möglicher Gewinne aus Sklavenarbeit. Und Haiti musste immer mit Zins auf Zinseszins das zurückzahlen. Und das hat dazu geführt, dass sie das alles auf den Weltmarkt geschmissen haben, alle ihre Rohstoffe, Hölzer, Kaffee. Und weshalb auch Haiti heute komplett entwaldet ist. Und das ist also sozusagen einer der Hauptgründe, warum es nie eine autonome Entwicklung gegeben hat für Haiti. Sondern war sozusagen von Anfang an als ausgegrenzter Teil der globalen Ökonomie nur dazu da, Rohstoffe zu liefern und Schulden zu bezahlen, wurden abbezahlt bis 1947. Also Haiti wurde unabhängig geworden 1804. Das muss man sich mal vorstellen. Das ändert aber nichts daran, dass der Akt selber, die Revolution, die haitianische Revolution, sagen wir mal, für unser globales Denken ist das so wichtig wie die französische Revolution. Weil nur so ist es nicht ein westlicher Wert, all die Ideen, die wir jetzt auch bei 300 Jahre Kant feiern, ja, Universalismus, Freiheit, Gerechtigkeit, sondern ein globaler und auch einer von Sklaven errungener Wert. Ja, wenn wir also von solchen Sachen wie Menschenrechte reden, werden sie ja oft als rein westliche Werte denunziert. Tatsächlich ist die haitianische Revolution ein Gegenbeispiel. Manche sagen ja sogar, dass Hegel seine Herr-Knecht-Dialektik eigentlich entlang des Sklavenaufstands in Haiti geschrieben hat. Also das ist, insofern ist es einfach ein Ort von Wertbedeutung, also in historisch, philosophischen und politischen Sinne.
Und trotzdem sind sie nie in der Lage gewesen, auf eigenen Füßen zu stehen, wirtschaftlich oder politisch. Haiti wird ja jetzt auch als gescheiterter Staat bezeichnet, als Failed State. Und wir im globalen Norden sind dafür mitverantwortlich. Wie können wir da überhaupt noch helfen, ohne in die alten Muster zu verfallen?
Es gibt natürlich aus einer Ausgrenzung und Abhängigkeit, die über 200 Jahre alt ist, jetzt keine schnellen Lösung. Also ich glaube, es wäre symbolisch wie finanziell von irrsinniger Bedeutung tatsächlich, die unrechtmäßig eingeworbenen Gelder an Haiti zurückzuzahlen. Das wäre ein symbolischer Akt, aber er wäre sozusagen wie eine Neugründung der Welt, wenn er geschehen würde. Es muss sozusagen wirklich haitianischen Weg geben. Dass jetzt dieser Rat ist ein Versuch, wenigstens in diese Richtung. Aber es geht natürlich nicht ohne Hilfe, ne? Weil man hat ja einen komplett abhängigen Staat. Aber wir haben keine Rezepte, denn unsere Rezepte, unsere westlichen Rezepte, sind auch allesamt gescheitert. Das, was jetzt in Haiti passiert, ist nicht ein Problem der Haitianer, sondern das ist für mich eigentlich eine Niederlage des Westens wie in Afghanistan. Man hat keine andere Wahl, trotz allem Rassismus, den man da internalisiert hat, als die Haitianer zu unterstützen in dem, wie sie glauben, wie es gehen könnte. Das müssen Haitianer und Haitianerinnen sein, die man nicht unter Kontrolle hat und die vor allen Dingen nicht verwickelt sind in Verbrechen wie Korruption oder Gangverbrechen. Was anderes gibt es gar nicht.
Dankeschön. Das war Katja Maurer von Medico International per Computer zugeschaltet. Ja, wir haben mal wieder das Ende des Podcasts erreicht. Herzlichen Dank, Anne-Britt und Albrecht, dass ihr dabei wart und mit mir das hier gemacht habt. Könnt ihr uns denn schon einen Ausblick geben auf das nächste Heft, auf das Juni-Heft? Das wird ja auch wieder ein spannender Monat.
Ja, wir werden einen Ausblick auf die Europawahlen geben, die jetzt ja anstehen im Juni, und auch auf den zu erwartenden Rechtsruck, der ja absehbar ist.
Ja, zunächst mal geht der Dank an dich, Karin. Es war wieder eine Freude, mit dir den Podcast zu machen. Und das, was im Juni auch in Aussicht ist, aber leider nicht viel Aussicht bietet, ist die Friedenskonferenz in Sachen Ukraine, die dann ansteht. Und natürlich wird das Thema auch wieder voll im Mittelpunkt stehen. Vielleicht ja etwas wieder unter hoffnungsvolleren Aussichten, nachdem die Ukraine jetzt eine Spritze milliardenartiger Art seitens der USA erfahren hat. Das löst zumindest ein Stück weit den Druck, unter dem das Land so massiv steht, mangels Munition und Flugabwehr. Und das schließt auch ein Stück weit den Kreis, fällt mir ein, zu dem, was wir gerade auf der Feier besprochen haben. Also insofern, das passt wunderbar. Und dann haben wir ja noch einen Ausblick, wie du vielleicht
angekündigt hast. Genau, also ich würde gerne ans Ende des Podcasts jetzt noch die Glückwünsche stellen, die bei der Feier geäußert wurden von den Podiumsdiskutanten. Wer dabei war bei der Feier, kann sich sicher noch erinnern, dass es schön war, und wir freuen uns alle auf die nächsten Jahre mit den Blättern.
Danke dir, ja, Karin, das tun wir auch.
Danke dir, wir freuen uns
Podcast.
Auch. Alles klar, bis bald. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das ist ja ein Fest für ein Magazin, für eine Zeitung, für die Blätter. Anna Dikareva, was ist Ihr ganz persönlicher Glückwunsch oder auch Ihr Wunsch zum Geburtstag dieses Magazins, für das Sie auch arbeiten?
Also für mich persönlich ist mein Wunsch, dass ich auch weiterhin die Ehre habe, für das Magazin zu schreiben.
Und für den können wir, glaube ich, erfüllen. Da steht die Redaktion.
Genau, und für die Blätter wünsche ich mir ja mindestens weitere 20 Jahre politische Unabhängigkeit, aber auch ein politischer Kompass für die Leserinnen in dieser doch sehr komplexen Gegenwart.
Robert Miesig, Ihr Glückwunsch an die Redaktion, an die Blätter und also an dieses Magazin.
Der Wunsch wäre, dass es erstmal in 20 Jahren nicht noch immer noch gibt, sondern besser gibt, dass es wieder ein Fest gibt. Ich wünsche mir dann, dass ich eingeladen wäre, wieder da zu diskutieren, dass ich dann noch gesund und am Leben bin. Und vor allem wünsche ich mir, dass wir bei der Diskussion dann in 20 Jahren sagen, seht ihr, es hat gestimmt, es ist vorwärts gegangen.
Optimismus.
Und es ist aufwärts und die Demokratie wurde gestärkt und es ist, wir haben gewonnen.
Das finde ich auch einen tollen Wunsch, den die Redaktion sich ja gerne annimmt. Und Jürgen Trittin, Ihr Glückwunsch, Ihr Wunsch?
Also ich wünsche mir, dass auch die nächsten 20 Jahre die Redaktion der Blätter und die Autorinnen und Autoren den Luxus, wie heißt Robert Miesig das genannt, den Luxus der Ambiguität erlauben. Weil das ist in diesen Zeiten, glaube ich, sehr wichtig. Und dann wünsche ich mir, dass die Digitalstrategie der Blätter doch noch erweitert wird. Ich schlage vor, doch einen TikTok-Kanal zu machen, auf dem Albrecht von Lucke tanzt zu dem Rhythmus in der Geschwindigkeit, mit der er spricht.
Das ist ein Wunsch, den er sicher gerne erfüllen wird. Und dann mit diesem Schlussapplaus auch von mir einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an diese wunderbare Redaktion, auf dass ihr noch ganz lange dieses hintergründige und spannende Magazin bleibt, das ihr seid. Oder um es mit dem alten Protestanten Karl Barth zu formulieren, eine Insel der Vernunft in einem Meer von Unsinn, euer Mantra.